und antwortet ihm: Nun ja, Mark, also weißt du, wir sind eine Anwaltskanzlei. Ja, nun gut, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir nicht Anwälte sein, um viel zu klagen, wie das Michi vorher schon gezeigt hat. Wir sind Weltmeister darin. Tatsächlich können wir Menschen doch auch so über alles Mögliche klagen und uns beschweren. Ich selbst würde mich als jemanden bezeichnen, der sich zumindest nach außen wenig beklagt. Und doch erlebe ich immer wieder Situationen, wo ich mich ärgere und mich am liebsten auch beklagen würde. Und nun kann man gemäß auch der Kraft des positiven Denkens sagen, ja, wir sollten doch weniger klagen und stattdessen dankbar sein. Anstatt das Negative zu suchen, zu sehen, sollten wir das Gute sehen. Wir sollten nicht auf das schauen, was wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben. Und natürlich kann man das ja auch sehr biblisch begründen, doch ist Klagen immer etwas Negatives. Darf man gar nicht klagen? Nun, interessant finde ich, wie mich vorher auch schon gezeigt hat, wie oft Klagen in der Bibel vorkommt. Und das eben nicht nur negativ, nicht nur, nein, ihr sollt nicht klagen, sondern es gibt stattdessen sogar Bibelstellen, wo Gott selbst den Menschen sagt, dass sie klagen sollen. Und so wollen wir uns ja in der nächsten Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Heute starten wir ja in diese Predigtreihe mit dem Thema Lasst uns klagen. Und die Sache ist, wir wollen ja nicht nur klagen, damit wir geklagt haben. Und wir werden auch nicht jeden Sonntag uns mit diesem Thema beschäftigen, sondern einfach in den nächsten Wochen immer wieder, wenn ich predige. Ansonsten wird es auch noch andere Themen geben, also keine Angst. Wir werden es mit dem Klagen auch nicht übertreiben. Aber auf jeden Fall habe ich gerade gesagt, dass Klagen in der Bibel einen angemessenen Platz hat. Es gibt berechtigte Gründe zu klagen. Ja, man muss nicht immer alles schönreden, man muss nicht immer so tun, als wäre alles super und geht es einem perfekt. Aber gleichzeitig kann es ja auch nicht sein, dass wir uns immer nur auf das Negative fokussieren und nur noch jammern. Dafür ist doch auch dieser Gott, an den wir glauben, viel zu gut. Schon nur heute an diesem wunderschönen Tag, wenn wir in die Landschaft heraussehen, dann können wir sehen, was Gott uns alles geschenkt hat, was er geschaffen hat und woran wir uns auch freuen können. Dann haben wir nicht nur Gründe zu klagen. Es geht also nicht einfach nur ums viele Klagen, das wäre nicht schwer. Wir sind ja oft ziemlich gut im Klagen. Ich glaube nicht, dass wir das grundsätzlich lernen müssen, aber vielleicht müssen wir doch eher lernen, richtig zu klagen. Es stellen sich also folgende Fragen. Wann soll man klagen? Gibt es gewisse Gründe, wo es angemessen ist, sich zu beklagen? Oder im Bild von der Anwaltskanzlei gesprochen, nicht alles, was man nicht gut findet, klagt man direkt vor Gericht. Oder eine weitere Frage ist, ja, wie soll man klagen? Spielt die Haltung, mit der man klagt, auch irgendwie eine Rolle oder ist das völlig egal? Ja, vor Gericht ist ganz klar, dass Anwälte auf eine gewisse Weise klagen müssen und da auch aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwie einen Verfahrensfehler begehen oder was auch immer. Und so spielt das doch auch eine Rolle. Und als drittes, wem soll man klagen? Beim Rechtsstreit ist das ja eindeutig. Vor Gericht, beim Richter, vor den Geschworenen muss man klagen. Aber wie ist das nun, wenn wir jetzt nicht Juristen sind, die in ihrem Alltag ständig vor Gericht stehen und da klagen, sondern wenn wir andere Themen in unserem Alltag haben, wo klagen wir diese? Wir sehen also, da gibt es einige Fragen, die wir uns da stellen können. Ja, wie finden wir dazu Antworten? Von wem können wir da lernen? Wie wir bereits gesehen haben, nimmt dieses Thema Klagen in der Bibel einen beträchtlichen Teil ein. Und insbesondere eine Person hat mit diesem Thema sehr viel zu tun, nämlich Jeremia. Und so werden wir uns in dieser Predigtreihe auch mit dem Buch Jeremia und auch mit dem Buch Klagelieder, das ebenfalls von Jeremia stammt, beschäftigen. Jeremia wird auch als der weinende Prophet beschrieben oder bezeichnet. Denn er hatte es wirklich nicht leicht in seinem Leben. Und er hatte wirklich auch einige Gründe zu klagen. Er hatte sich nicht einmal ausgesucht, das zu tun, was er tat, nämlich Prophet zu sein, sondern Gott wählte ihn aus um zu seinem Volk zu sprechen. Und er hatte wirklich eine düstere Botschaft für das Volk. Nämlich lebte Jeremia in Israel, doch zu dieser Zeit war Israel geteilt. Bereits um 300 Jahre zuvor wurde das israelische Königreich unter zwei Söhnen von König Salomo geteilt. Es gab im Norden ein Reich, das nannte man das Reich Israel, und im Süden das Land des Landes ein anderes Königreich, das man Juda nannte. Doch zur Zeit von Jeremia gab es eigentlich nur noch das Südreich, denn das Nordreich wurde bereits von einem anderen Volk, von den Assyrern, besiegt und eingenommen. Nur das Südreich ist frei geblieben und da gab es noch Könige. Und über einen davon haben wir tatsächlich vor kurzem erst in der Predigt auch etwas gehört, vor ein paar Wochen, nämlich beim Abschlussgottesdienst der Lego-Bautagen. Vielleicht weiß der eine oder andere noch, von wem ich da spreche, um welchen König ging es da? Wie? Hiskia? Nein. Welchen König hatten wir da? Josia. Genau, Josia war der König. Und nun hatten wir da schon ein bisschen gehört, dass Josia ein guter König war. Seine Vorgänger hingegen gar nicht. Sie waren schlechte Könige. Sie haben andere Götter angebetet. Doch Josia kam und sagte, nein, wir sollen nur einem Gott dienen. Und so schuf er diesen Götzendienst ab. Er ließ die Götter, Götzenstatuen im ganzen Land zerstören. Und das klingt doch eigentlich gut. Und doch hat sich das Volk damals nicht langfristig von diesen Götzen abgewandt. Und nach Josia folgten andere Könige, wieder schlechte Könige, die diesen Götzenkult wiederbelebten. Gleichzeitig gab es zur Zeit von Jeremia auch viel soziale Ungerechtigkeit im Südreich. Und so beruft Gott ihn deshalb und zeigt ihm auch mit einem Bild, was seine Botschaft grundsätzlich sein soll. Er lässt ihn etwas sehen und so heißt es im ersten Kapitel von Jeremia: Das Wort des Herrn erging an mich, also an Jeremia. Er sagte: Was siehst du? Also Jeremia sieht ein Bild, sieht etwas und er antwortet: Einen dampfenden Kessel, dessen Rand sich von Norden her gegen mich neigt. Du hast richtig gesehen, sagt der Herr. So ergießt sich von Norden her Unheil über alle Bewohner dieses Landes. Hör, was ich dir sage. Ich rufe alle Völker des Nordens, ihre Könige sollen kommen und ihre Throne rings um die Mauern Jerusalems und um die Mauern aller anderen Städte in Juda aufstellen. Dann will ich mein Urteil über die Leute von Juda sprechen und sie strafen für alles Böse, das sie getan haben. Denn sie haben mich verlassen und haben anderen Göttern geopfert. Sie haben sich Götzenbilder gemacht und sie angebetet. Gott gibt Jeremia dieses Bild und sagt ihm damit: Ja, das Volk hat so viel Böses getan und deshalb schicke ich nun Unheil als Gericht über sie. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft von Jeremia, die sich durchzieht durch das ganze Buch. Und das sieht man auch besonders an diesen zwei Wörtern oder diesem einen Wort eigentlich, nämlich sehen wir hier Unheil und das Böse. Weshalb ein Wort? Eigentlich ist es das gleiche Wort. Das Buch Jeremia ist nämlich ursprünglich in Hebräisch geschrieben und in dieser Sprache steckt hinter diesen beiden Wörtern das hebräische Wort Ra'a. Und dieses Wort kommt im Buch Jeremia besonders oft vor. Das kann man eben übersetzen, entweder als Unheil oder als das Böse oder auch als Schlechtes. Und ich habe euch da ein eindrückliches Bild mitgebracht. Hier sehen wir nämlich erstens mal dieses Wort, wie man das eben übersetzen kann und dann, wo es in der Bibel, in welchem Buch, wie oft vorkommt. Und hier sieht man direkt auf den ersten Blick, da ist ein Buch besonders und das ist das Buch Jeremia. In dem Buch kommt es einfach viel öfters vor als in jedem anderen Buch. Fast ein Drittel von allen Vorkommen im Alten Testament von diesem Wort sind im Buch Jeremia. Denn hier geht es eben um diese Botschaft von Gott, dass er Ra'a, also Unheil, wegen dem Ra, dem Bösen des Volkes schickt. Also er schickt Schlimmes wegen dem Schlimmen, was das Volk getan hat, so könnte man auch sagen. Nun aber stellt sich ja die Frage, okay, was ist genau das Böse, das sie taten? Das wurde hier schon ein bisschen dargestellt, aber in Jeremia wird das immer wieder ganz klar und deutlich angesprochen. So heißt es in Jeremia 2, eure Priester fragten nicht nach mir. Die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich nicht. Die Führer des Volkes lehnten sich gegen mich auf. Und die Propheten redeten im Namen Baals, also das ist ein Gott der damaligen Zeit, wo man angebetet hat. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich, der Herr, euch anklagen und auch gegen eure Kinder und Enkel werde ich Klage erheben. Fahrt doch übers Meer zu den Inseln im Westen und seht euch dort um. Oder schickt eure Abgesandten zu den Völkern des Ostens und erkundigt euch, ob irgendwo etwas Ähnliches geschehen ist. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel, erschrick darüber, sagt der Herr, schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Hier wird eindeutig, das Volk lehnte Gott ab und hat sich stattdessen eben anderen Göttern zugewandt. Wobei interessant ist, wie ganz klar wird, eigentlich sind das gar keine Götter. Das sind nur Götzen, Statuen, von Menschen geschaffen und ohne irgendeine Kraft. In Jeremia 10 wird das auch sehr humorvoll dargestellt. Da wird Gott selber dargestellt, da holt ein Mann aus dem Wald Holz, fällt einen Baum, nimmt sich da ein Stück Holz und dann schnitzt er daraus eine Statue. Und dann schmückt man diese mit Silber und mit Gold und dann stellt man diese Statue auf einen Sockel, weil sonst würde sie umfallen. Sie kann nicht mal von selber stehen. Und dann heißt es in Vers 5 dort, ja, solche Götter stehen da wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Also ist eine lustige Bezeichnung. Aber das sind wie Vogelscheuchen, die können nichts von sich aus tun, die stellt man einfach hin und dann kommen die noch auf die Idee, diese anzubeten. Diese Götter können wirklich nichts tun, sie sind nicht zu gebrauchen. Und sie sind wie, es hier heißt, wie ein gegrabenes Loch, womit man das Regenwasser auffangen will, doch das Wasser versickert einfach nur. Aber Gott, ja, Gott ist der einzig wahre Gott. Er ist wie eine Quelle frischem Wasser. Bei ihm bekommt man das, ja, was man wirklich braucht. Und doch hat Israel ihn verlassen und sich diesen Nichtsen zugewandt. Deshalb soll Jeremia das Volk in Gottes Namen anklagen. Und nun geht es natürlich heute sehr schnell, dass wir sagen, ach gut, das Volk Israel, ja, solche Götzenstatuen und so, ja okay. Aber ich meine, heutzutage machen wir sowas erstens nicht und andererseits, ach, es ist doch egal, was man glaubt. Jeder soll doch glauben, was er will, solange andere damit in Ruhe lässt. So ist das in unserer Gesellschaft sehr verbreitet, dieses Denken. Glaube wird privatisiert und auch vom restlichen Leben miteinander getrennt. Doch wenn wir das Buch Jeremia anschauen, dann sehen wir, dass der Glaube ganz viel mit den Menschen auch um einen herum zu tun hat. So heißt es über das Volk Israel, wie sich das auswirkt, dieser Götzendienst auch. Da heißt es, ihre Zunge ist wie ein schussbereiter Bogen, sagt der Herr. Lüge ist Trumpf, die Wahrheit unterliegt. Sie begehen Verbrechen über Verbrechen. Von mir wollen sie nichts wissen. Darum seid auf der Hut von euren Freunden und traut selbst eurem Bruder nicht. Denn der Bruder ist auch nicht besser als Jakob. Da wird Bezug drauf genommen, dass Jakob in der biblischen Geschichte Menschen betrogen hat, ein großer Betrüger war. Und da heißt es eben, der Bruder ist nicht besser als er und betrügt euch bestimmt und die Freunde reden nur schlecht über euch. Jeder betrügt jeden, niemand sagt die Wahrheit, sie sind Meister im Lügen so und so ins Böse verstrickt. dass sie sich nicht mehr daraus lösen können. Unterdrückung folgt auf Unterdrückung, Betrug auf Betrug, sie wollen mich nicht kennen. Ja, ein sehr düsteres Bild über die Gesellschaft damals, über die Menschen, wie sie gehandelt haben. Ja, das Volk Israel will nichts von Gott wissen. Und hier sehen wir, die Folgen daraus sind Lüge, Verbrechen, Misstrauen, Betrug, schlechte Rede, Bosheit und Unterdrückung. Ja, also diese Gottlosigkeit und dieser Götzendienst, der hat eben doch eine Relevanz auch für den Rest des Lebens. Er führt hier zur sozialen Ungerechtigkeit. Und dabei geht es nicht einfach nur darum, dass es Leute in der Gesellschaft gibt, die so sind, dass es Einzelfälle sind, sondern im Gegenteil, in Jeremia 5 heißt es, der Herr sagt, geht doch durch die Straßen Jerusalems und macht eure Augen auf. Seht euch auf allen Plätzen um. Wenn ihr dort nur einen einzigen findet, der das Rechte tut und auf den man sich verlassen kann, dann werde ich die Schuld der ganzen Stadt vergeben. Also scheinbar gab es nicht einen einzigen, der das Rechte tat. Aber wenn man das so liest, dann muss man doch sagen, wie gnädig ist Gott? Wenn es einen einzigen Gerechten gäbe, würde er die Schuld der ganzen Stadt vergeben. Ich meine, das ist doch unglaublich. Welches Gericht würde das machen? Da gibt es einen, der unschuldig ist, deshalb sind alle Schuldigen jetzt auch unschuldig. Nein, das geht doch nicht. Doch Gott ist so gnädig, dass er das tun würde. Doch die Sache ist, da ist keiner. Was für eine gottlose Stadt. Das mag man denken. Zum Glück sind wir da besser. Wir sind doch so viel besser wie die Israeliten damals. Also wir beten ja keine eben solche Götter an, solche Götzenstatuen. Und ja, es mag sein, dass wir keine solchen Statuen anbeten, aber die Frage stellt sich ja doch, dienen wir voll und ganz Gott und tun wir immer vollkommen das Rechte, wie es hier heißt? Und wenn man das so formuliert, ja dann ist das schon wieder ein wenig schwieriger. Und das zieht sich eben auch durch nach Jeremia, sodass es sogar im Neuen Testament ähnlich formuliert wird, nämlich wird da etwas sehr Ähnliches geschrieben, das sich aber eben jetzt nicht mehr nur auf das Volk Israel bezieht, sondern auf alle Menschen bezogen wird. Nämlich in Römer 3 heißt es, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Alle haben gesündigt. Also diese Bestandesaufnahme ist doch echt krass, echt düster. Denn wenn das für alle Menschen gilt, dann gilt das ja auch für mich. Dann bin ich doch nicht so viel besser als das Volk Israel oder irgendjemand anderes. Ich finde, das sollte mich doch demütig machen. Wir sitzen im gleichen Boot wie die Israeliten damals. Und dazu muss man aber sagen, und doch ist bei uns etwas entscheidend anders. Denn wir haben den, der das Recht tut und auf den man sich verlassen kann. Wir haben den, weshalb Gott uns unsere Schuld vergibt. Jesus. Wir dürfen uns zu ihm wenden und wir dürfen wissen, dass er bereits alles für uns getan hat, indem er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und auch wenn Jesus das damals noch nicht getan hat, ist es aber auch nicht so, dass das Volk Israel damals einfach verloren war, dass es keine Rettung für sie gegeben hätte, sondern heißt es in Jeremia 3, auf den kahlen Höhen der Berge hört man klagende Stimmen. Die Leute von Israel weinen und flehen um Erbarmen. Sie haben den Herrn, ihren Gott, vergessen und sind vom rechten Weg abgeirrt. Der Herr aber sagt, kommt zu mir zurück, ihr davongelaufenen Kinder. Ich bringe alles zwischen euch und mir wieder in Ordnung. Also interessant, das heißt nicht, ihr müsst das wieder in Ordnung bringen, sondern ich bringe das in Ordnung. Schon damals gab es Rettung für Israel. Denn Gott würde eben durch Jesus alles wieder in Ordnung bringen. Doch was sie damals eben auch brauchten, war diese Umkehr. Ohne sie wartet das Gericht auf sie. Und so sehen wir, dass es bei Jeremia diese Anklage der Ungerechtigkeit des Volkes gebraucht hat. So wie auch wir über ungerechtes Handeln von anderen Menschen klagen dürfen. Doch wir sehen hier auch, was das Ziel davon ist. Nicht klagen um der Klage willen, sondern ist das Ziel von dieser Klage die Umkehr. Es geht dabei auch in erster Linie nicht um unsere Gerechtigkeit, denn wie wir gesehen haben, brauchen wir selbst diese Umkehr. Wir sind selbst voll und ganz von dieser, auf diese Vergebung von Jesus angewiesen. Auch wir müssen zu Gott zurücklaufen. Und so dürfen wir Gott eben auch demütig unsere eigene Ungerechtigkeit klagen und auch die von anderen. Ich finde das bei Jeremia unglaublich spannend. Am Ende von unserem heutigen Abschnitt im Kapitel 10, da betet Jeremia. Und er fasst in diesem Gebet das ein Stück weit zusammen und nimmt sich da eben selber nicht heraus, sondern nimmt sich selbst in seine Klage mit hinein. Und so betet er: Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat. Also wir brauchen den, der das für uns tut. Nicht er ist es, der seinen Lebensweg bestimmt. Strafe uns, Herr, aber bleibe gerecht, lass nicht deinen Zorn freien Lauf, denn das wäre unser Ende. Dein Zorn soll die Völker treffen, die von dir nichts wissen wollen. Denn wie Raubtiere ihre Beute fressen, so haben sie dein Volk gefressen, bis nichts mehr übrig war. Und sein Land haben sie zur Wüste gemacht. Jeremia sieht auch seine eigene Ungerechtigkeit, so wie die der anderen. Er redet nicht einfach alles schön, das haben die Priester damals gemacht. Die Priester haben damals gesagt, ja, wir haben doch Gott, der ist doch auf unserer Seite, der beschützt uns, ist egal, was wir tun. Aber dem war eben nicht so. Jeremia sah eben diese Realität und er legt diese Gott hin. Er klagt Gott die Ungerechtigkeit. Und ich finde krass, wie er sich da nicht einmal selbst bei der Strafe ausnimmt. Er sagt nicht, ja Gott, ja, ich weiß, ich bin auch schuldig, aber ich sehe das ja zumindest ein und ich bereue es und wende mich zu dir. Du kannst mir doch einfach vergeben und dann ist gut. Und natürlich ist es so, dass Gott vergibt, aber das bedeutet ja nicht, dass unser Handeln keine Konsequenzen hat. Und vielleicht müssen wir uns manchmal dem auch bewusster werden. Und dennoch gilt, Gott ist gnädig und vergibt gern. Wenn wir ihm diese Ungerechtigkeit der Welt und auch unsere eigene klagen, dann ist sie bei ihm gut aufgehoben. Es bedeutet deshalb nicht, dass in unserem Leben von da an keine Ungerechtigkeit mehr gibt und wir nichts mehr davon sehen werden. Es geht nicht darum, dass unser Handeln plötzlich keine Konsequenzen mehr hat. Ich meine, das zu glauben wäre doch naiv. Aber doch hat Gott für uns Rettung bereit. Und bei Jeremia sehen wir das schon als eine Verheißung. Doch wir haben heute schon mehr. Wir dürfen auf Jesus schauen und unsere Rettung bereits vor Augen sehen. So wie wir es auch gleich beim Abendmahl tun werden. Und so darf auch aus unserer Klage nicht Niedergeschlagenheit werden und wachsen, sondern Hoffnung und ein Vertrauen darauf, dass Gott sein Werk mit uns auch zu Ende führen wird. Also lasst uns klagen. Amen. Ja, wir singen gemeinsam das Lied Vater unser.